So, willkommen zurück hier zu unserem letzten Themenblock für heute. Ich habe jetzt so ein bisschen bunt gemischt einige Themen, die wir noch nicht aufgegriffen haben. Einige Fragen, die in der Pause kamen, habe ich mir noch notiert, die ich jetzt durchgehen wollte, dass wir so ein bisschen noch ein paar Bereiche sehen, die zu kurz kamen bisher. Und da vorhin schon ein paar Mal gefragt wurde, wie sieht das eigentlich aus, wenn man eine eigene oder eine andere Prozessvorlage hat, habe ich mein neues Projekt angelegt in der etwas formaleren Vorlage. Und das heißt, die reden jetzt nicht mit Scrum-Begriffen, sondern hier gibt es Begriffe, die man vielleicht auch wiedererkennt aus dem richtigen Leben. Sprints heißen jetzt hier Iterationen und es gibt keine Produkt-Backlog-Items, sondern hier gibt es richtig Anforderungsobjekte wie Requirements und Tasks darunter. Das sind immer noch dieselben Tools, die wir verwenden. Es ist auch immer noch derselbe Prozess. Also ich habe irgendeine Anforderung, die kann dann aus verschiedenen Typen bestehen. Filme im Kino zeigen ist vor allem natürlich ein Sicherheitsproblem. Und dann wird diese Anforderung, die hier einen Startstatus Proposed hat, irgendwann weitergesetzt in den Status Active. Die Masken sehen auch ein bisschen anders aus und wie wir gerade sehen, eignen sie sich nicht für eine 1024er-Auflösung. Oder man braucht dafür sehr viel Geduld. Und vom Proposed gehen wir jetzt auf Active, speichern und schließen. Jetzt können wir das Item wieder, wie gehabt, auf die nächste geplante Iteration ziehen. Es gibt jetzt also auch das Konzept von, was ist eigentlich die aktuelle Iteration, was ist der aktuelle Sprint, wie findet Visual Studio und der TFS das heraus, indem es das aktuelle Datum nimmt und nachschlägt. Das heißt, es gibt irgendwo eine Liste, die hinter jeder Iteration sich merkt, an welchem Tag die beginnt und an welchem Tag die aufhört, sodass er weiß, wo wir heute drin sind. Man markiert also nicht die Iteration als aktuell, sondern er guckt einfach auf die Uhrzeit und weiß dann, wo wir stehen. Das Ganze konfiguriert man im Admin-Modus. Du willst irgendwas durchsagen noch, ne? Was hast du Wichtiges vergessen?
Abendessen zum Abholen dann nachher noch.
Es gibt Abendessen zum Abholen?
Ja,
Wo
so eine
denn?
Box.
Eine Box, ein Lunchpaket.
Genau,
Ja?
zum Abendessen.
Ja, wo findet man das später, wenn man
Das sieht
rausgeht?
man auch beim
Ja,
Gehen, aber
okay,
das sieht
also
man.
wer rausgeht und noch Hunger hat, also jetzt noch nicht, sondern nach der Session natürlich, vor dem Film, gibt es das wichtige Abendessen-Paket, das ist noch ganz wichtig, ja. Danke für die Info noch. So, ich wollte doch die Start- und Enddaten-Iteration endlich richtig einstellen. Man muss jetzt in den Konfigurationsmodus wechseln. Der ist rechts oben auf diesem Icon, was einem nichts sagt. Das da. Das heißt administrieren. Aber administrieren stimmt gar nicht. Es ist eigentlich das Anpassen von diesem aktuellen Projekt und gar nicht vom Server. Da geht man drauf. Dann öffnet sich so ein Admin-Modus und hier kann ich Iterationen planen. Und hier kann ich jetzt definieren, wie die heißen. Ich kann sagen, wann es losgeht, wann die aufhören. Also die aktuelle Iteration beginnt am. Heute ist der 16.05. Ach, wirklich? So, und die geht jetzt eine Woche, nein, 2 Wochen lang Iterationslänge machen wir. Und dadurch findet er jetzt raus, dass das die heute aktive Iteration ist. Das kann man also hier alles entsprechend hinterlegen. Man kann auch der Iteration einen etwas vernünftigeren Namen als 012 geben. Ich habe letztens eine Firma kennengelernt, die haben Iterationen grundsätzlich Frauennamen gegeben. Die erste Iteration hatte einen Frauennamen auf A, die zweite auf B, die dritte auf C und so mussten sich dann immer neue Frauennamen einfallen lassen. Also die erste Iteration war dann Iteration Anna zum Beispiel und dann ging es entsprechend weiter. Ist auch möglich und erlaubt. Jetzt haben tatsächlich bei den ersten Versuchen mit dem Team Foundation Server kam die häufigste Frage, wenn man jetzt fertig war mit dem Eintragen, wie beende ich den Admin-Modus? Und man sucht jetzt stundenlang nach irgendeinem Exit-Knopf oder einem Zurück oder wo man draufklickt, bis einem irgendwann auffällt, dass eigentlich ein neuer Tab geöffnet wurde, als wir in den Admin-Modus gegangen sind. Man schaltet einfach zurück. Ja, aber der öffnet halt jedes Mal einen neuen Tab. Und man glaubt gar nicht, wie verzweifelt Leute sein können, die jetzt hier stundenlang nach dem Exit-Befehl suchen. Ist es hier oben? Nein, gibt's nicht. Ja, Sign out. Oh, jetzt habe ich ganz abgemeldet. Schade. Ja, also Vorsicht, es ist einfach nur ein neuer Tab. Es ist alles noch gut. Und nach dem F5 haben wir auch die neuen schönen Namen der Iteration 0 Anna jetzt auch hier drin. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte in dieser Vorlage, sind ja die ganzen Statusmodelle etwas anders hinterlegt. Programmiere etwas. Das heißt auch das Taskboard zum Beispiel, was wir vorhin als sehr einfaches Taskboard kennengelernt haben mit nur 3 Spalten, sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Hier heißen jetzt nämlich Proposed, vorgeschlagen, Active, Resolved heißt bereit getestet zu werden. Das ist also eigentlich so eine Verify oder Ready for Test Spalte. Und dann gibt es eine Closed Spalte. Also hier schon mal eine Spalte mehr, als wir es vorhin kennengelernt haben. Wenn ich jetzt selber irgendwelche neuen States hinzufüge, gibt es entsprechend mehr Spalten. Ansonsten kann man das natürlich auch alles anpassen. Wer zum Beispiel die Feiertagsregelung anpassen möchte, das ist alles kinderleicht. Und für TFS-Anpasser nimmt man hier die richtige IDE, diese hier. Und die ganze Anpassung spielt sich im VIT-Admin-Tool ab. Schwarzer Hintergrund, weiße Schrift. Das sind die möglichen Befehle, die dieses schöne Tool hat. Und es gibt eigentlich zwei für uns interessante Bereiche. Das ist Export Common Process Config und Export Agile Process Config. Das sind die beiden, die diese Taskboard-Ansichten steuern und die das Backlog steuern. Jetzt nehme ich mal einen davon raus. Also VIT-Admin. Wie exportiert man die Common Process Config? Und jetzt geht das eigentlich ganz einfach. Man muss nur noch vier Parameter oder drei angeben. Zuerst wählt man ganz einfach seinen eigenen Server aus. http://vislm.8080/tfs/fabrikam-feber-collection. So, Server ausgewählt. Projektname ist CMMI und das wird gelegt auf die Festplatte C://common-irgendwas-text. War einfach, oder? Irgendwann, wenn man das so ein paar Nächte lang gemacht hat, geht das sehr schnell. So, und das ist jetzt eine dieser typischen XML-Dateien, die irgendwie die ganze Ansicht konfigurieren. Das heißt, was wir hier zum Beispiel sehen, ist, welche typischen Zustände hat eigentlich ein Bug, welche States. Dann gibt es die ganzen anderen Work-Items hier genannt. Und noch ein bisschen spannender ist hier unten, sind bestimmte Types, die hier festgelegt werden. Hier sieht man zum Beispiel, dass es das Feld, wo finde ich das? Ah, Remaining Work. Genau, das Feld Remaining Work, das ist das Feld, was genutzt wird, um zu zählen. Und die Remaining Work wird grundsätzlich in H angegeben, also in Stunden. Wenn wir jetzt in irgendeiner anderen Einheit arbeiten wollen, wie zum Beispiel Tage, können wir hier einfach Tage eintippen. Oder D für Tage vielleicht. Importieren das. Man kann dieselbe Kommandozeile nehmen, muss nur noch das Export durch Import ersetzen. Also zwei Zeichen, die sich ändern. Und jetzt rechnet er noch in Tagen, F5, in Stunden. Und jetzt rechnet er schon in Tagen. Also man kann bestimmte Parameter ändern, umstellen, man kann eigene Spalten dazu definieren, wenn man das Work-Item geändert hat. Verschiedene Dinge, die hier steuerbar sind. Meine Lieblingseinstellung, hatten wir heute schon drüber gesprochen, ist hier unten, an welchen Tagen wird nicht gearbeitet. Ich schlage dann sowas hier vor. Ja. Da ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, zur Verteidigung sagen. Ja, das kann man also alles hier auf der XML-Ebene machen. Das macht ja auch jemand, der bestimmte Rechte hat und das mit dem Server für andere vielleicht konfiguriert. Jo. Aber wie gesagt, diese Tools funktionieren unabhängig der Prozessvorlage. Das war jetzt die etwas formalere Vorlage mit sehr klassischen Begriffen. Vorhin hatten wir die Scrum-Vorlage gesehen mit Product-Backlog-Items. Und selbst wenn man selbst angepasst hat, kann man all diese Tools weiterhin nutzen. Sie machen ja auch immer Sinn, egal ob man jetzt nach Scrum arbeitet oder nicht. Auch noch wichtig, der neue Standardprozess im TFS ist Scrum. Es war bisher nicht so. Wenn ich also neues Teamprojekt sage, New Team Project, mit dem Namen T, Next, und hier zum Beispiel gar nicht merke, dass das eigentlich eine Auswahl ist, die man treffen soll. Die meisten Leute drücken hier einfach auf Next und nehmen also die Standardvorlage an. Deshalb ist der aktuelle Marktanteil bei der alten Standardvorlage, das war die hier, bei 99,99%, weil man eben gar nicht so richtig sieht, dass das eigentlich eine Auswahlbox sein soll. Und jetzt in der neuen Version, wie gesagt, ist der Standard auf Scrum vorbelegt worden. Und zwar nicht ganz ohne Grund, sondern weil Microsoft wirklich selber auch Scrum nutzt. Also die machen ja diese 3-Wochen-Rhythmen, sie machen jetzt kein 100%iges Scrum, sie machen sowas Scrum-haftes. Ja, sie nennen es ja auch so liebevoll Scrum-voll. Ja. Aber sie machen tatsächlich alle 3 Wochen eine neue Version von Visual Studio. Es gibt ein Update, kann man sich jetzt runterladen alle 3 Wochen. Der Team Foundation Server wird jeden Montag geupdatet. Alle 3 Wochen mit neuen Features. Das heißt, sie leben das wirklich vor. Und das macht es für uns auch sehr spannend, weil alle Probleme, die man kriegt, wenn man in sehr kurzen Zyklen arbeitet, man muss eben sehr schnell testen, man muss sehr schnell zu guten Ergebnissen kommen. All das, was die dann brauchen und die Tools, die sich dafür schreiben, kommen peu à peu natürlich in Visual Studio rein. Und es kann für uns eigentlich nichts Schlechtes bedeuten. Sofern das natürlich alles so klappt. Microsoft hat das ja noch nie gemacht. Sie arbeiten ja jetzt erst nach dem 3-Wochen-Rhythmus. Wir leben also auch in einer sehr spannenden Zeit, wo sich die Prozessmodelle noch entwickeln. Machen Sie es für .NET Framework auch alle 3 Wochen? Das ist richtig. Das .NET Framework Team macht alle 3 Wochen neue Versionen. Ja, intern natürlich nur. Also es bleibt alles auf derselben Runtime und die wird auch nicht verteilt über Windows Update oder so. Genau. Das heißt auch, was vielleicht noch nicht jeder weiß, Microsoft hat als neues Abteilungsziel für diese Abteilung, die diese Produkte wie Visual Studio und .NET Framework baut und den Team Foundation Server, neben, dass sie natürlich, wie Amerikaner immer gern sagen, das weltbeste Produkt auf den Markt bringen wollen, haben sie tatsächlich jetzt auch als Ziel gesetzt, sie wollen einen Entwicklungsprozess so leben, dass es einen Vorbildcharakter hat und andere Leute sagen, Mensch, so wie die jetzt arbeiten, diesen 3-Wochen-Rhythmen, das würden wir auch mal gern. Also sie wollen auch wirklich uns ein positives Beispiel sein. Ob es klappt, warten wir mal ein halbes Jahr, dann werden wir es sehen. Noch gab es ja kein Quartalsupdate. Aber das erste ist, wie gesagt, für Herbst, ungefähr November angekündigt. Und wir dürfen gespannt sein, wie gut das klappt. Und die machen das mit sehr, sehr vielen Entwicklern. Also die haben sehr viele Scrum-Teams, die gegeneinander da Informationen austauschen, Abhängigkeiten haben. Und am Ende kommt ein neues Visual Studio jeweils heraus. Also Scrum, die neue Standardvorlage. Wenn man das nicht haben möchte, muss man immer darauf achten, wenn man ein Projekt anlegt, dass man das nicht nutzt. Dazu passend habe ich etwas vorbereitet, eine Kleinigkeit vorbereitet, und zwar ein kurzes Video, und zwar von dem Team, was das programmiert hat. Das sind also die, die wirklich dieses Taskboard, was wir eben gesehen haben, programmiert haben. Das sind die Leute bei Microsoft. Wir sehen jetzt also einen Daily Scrum, der wirklich bei Microsoft stattgefunden hat. Sie treffen sich also vor einer der ersten Versionen ihres Taskboards und machen jetzt das Daily Scrum. Die stehen hier also im Flur, sie haben maximal 15 Minuten, dann kommt das nächste Team. Sie stehen im Kreis und es fängt immer als erstes der Scrum Master an, der ist schon gerade durch hier. Schnell noch eins zurück. So, das ist der Scrum Master, Aaron. Er ist also immer der Erste, er sagt, was er heute gemacht hat. Eine Besonderheit bei Microsoft ist tatsächlich, dass der Product Owner, also der Projektleiter oder Produktverantwortliche, auch dabei ist. Laut Scrum sagt man ja, naja, man will den eigentlich nicht dabei haben, weil man sonst sofort in so ein Status-Meeting abrutscht, wo er jedem auf die Finger guckt und fragt, wie weit bist du eigentlich? Es soll ja kein Status-Meeting werden, sondern Austausch unter Entwicklern. Aber bei Microsoft ist der dabei und der erzählt immer, wenn er dran ist, was es Neues gibt in den Requirements. Ach, der Kunde hat wieder die Meinung geändert, außerdem ändern sich alle Prioritäten der nächsten Monate mal wieder. Also er erzählt sozusagen, was gibt es Neues vom Kunden, die Kunden-News. Jeder Entwickler sagt, was er heute gemacht hat und der Scrum-Master gibt auch nochmal ein paar Prozesstipps. Der Herr da in dem weißen gestreiften Shirt, da ist der Product Owner. Der gerade dran ist an dem Laptop, ist der Herr Scrum Master. Das ist auch ein sehr kleines Team, wie man sieht, und die programmieren an diesem Dashboard. Und so wie sie, wie gesagt, im Kreis stehen, gehen sie dann immer einen Schritt weiter und der Nächste wird gleich erzählen, was er zu sagen hat. Sie nutzen dann rechts oben diesen Personenfilter, den wir schon kennengelernt haben, sodass jeder, ohne sich aus- und wieder einzuloggen, seine eigene Sicht sieht und seine Items, die ihm zugewiesen sind, und von da aus weitermacht. Also der Scrum Master redet noch, vielleicht aktualisiert er auch mal eine Kleinigkeit. Ja, Tipp, nutze ein elektronisches Taskboard. Ah, jetzt aktualisiert er seinen Status. Das heißt, was die im Team sogar machen, ist, sie aktualisieren den Status meistens erst bei dem Meeting und gar nicht vorher. Sozusagen, man nimmt sich die neuen Items dann während des Meetings, die man nehmen will, und informiert gleichzeitig so seine Kollegen. So, jetzt ist er fertig. Der Nächste, der Uhrzeigersinn da rumsteht, ist dran. Er sagt, hallo, ich bin der und der. Auch nur, weil die Kamera dabei ist. Ja. Und dann macht er sozusagen seine Updates und die anderen hören halt zu. Wenn jetzt irgendjemand einen anfängt zu diskutieren, was man ja eigentlich nicht machen soll bei so einem Meeting, und eben die haben ja nur 15 Minuten, wenn irgendeiner jetzt sagt, wir müssen dringend noch über die Integration vom Produkt X sprechen oder so, dann wird das als auf so eine Wand geschrieben. Auf der Wand steht drüber Parking Lot, also Parkplatz. Und das sind dann Themen, die zwischengeparkt werden. Und am Ende des Daily Scrums kann jeder, der sich für diese Themen interessiert, noch länger da bleiben und dann speziell über diese Themen diskutieren. So, der aktualisiert jetzt ja auch in der Work-Item-Maske noch die Stunden. Hat oben auch den Personenfilter umgestellt, genau. Also jeder, der an den Laptop kommt, stellt erst die Person um, zieht dann die neuen Items rein und informiert den Rest, was er so gemacht hat. Wer macht alles solche täglichen, kurzen Status-Meetings miteinander? Ja, eine ganze Menge. Klappt das mit 15 Minuten? Ja? Wer sagt, es klappt nicht? Oh, einiges klappt nicht. Sie machen irgendwas zu gemütlich für Ihre Entwickler. Es ist überhaupt kein Problem, dass man ein Daily Scrum auch in 7 Minuten fertig kriegt. Ich hatte einen Kunden, die hatten ein Riesenteam, irgendwie 12 Leute, und die hatten immer das Problem, dass das Daily Scrum viel zu lang gedauert hat. Was haben sie getan? Eine ganz einfache Geschichte. Sie haben das Daily Scrum Meeting in der Uhrzeit geändert, auf kurz vor Mittagspause. Auf hungrigen Magen diskutiert sich es am schnellsten. Und vor allem, wenn man irgendwelche Themen noch hat, nach dem Motto, oh, der arbeitet heute in derselben Klasse wie ich, wir müssen das diskutieren. Ja, wunderbar, kann man ja gleich bei der Mittagspause klären. Hat man auch gleich ein Einzelgespräch geführt und fertig. So, er hier ist auch einer der Entwickler an dem Taskboard und an der Produktplanungsgeschichte. Also Microsoft macht ja wirklich auch Scrum, und jetzt eben hat er irgendein Thema genannt, was ein bisschen aufwendiger ist. Jetzt einer schreibt das jetzt im Hintergrund an die Wand, das sieht man jetzt hier nicht, an so eine Parkplatzwand, damit das später diskutiert wird und hier keine Diskussion aufkommt, sondern wirklich nur jeder informiert die anderen, wo er gerade steht, nicht mehr und nicht weniger. Also auch Microsoft nutzt tatsächlich diese Tools jetzt. Es darf spannend sein. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. So eine Frage, die auch noch häufig kommt und wo sich eine Änderung ergeben hat im aktuellen Server, ist das gleichzeitige Bearbeiten von Items. Das heißt, ich habe hier ein Work-Item, die 94. Die öffne ich jetzt auch im Visual Studio. Und wenn jetzt zwei Personen gleichzeitig dran rumarbeiten, zum Beispiel im Titel ist schlecht, weil wenn wir das gleiche Feld ändern, kommt auf jeden Fall ein Konflikt. Also wenn zwei Personen das gleiche Feld ändern, beide auf Speichern drücken, der zweite hat Pech. War schon immer so beim TFS. Neu ist nur, wenn wir nicht im gleichen Feld arbeiten, dann klappt es trotzdem. Er macht jetzt also ein Merge auf der Work-Item-Ebene. Wie sieht das aus? Ich ändere das Assign-To hier von Brian auf Cameron. Und im Web ändere ich das Feld blockiert von Nein auf Ja. Ich speichere hier drüben. Im TFS 2010 wäre jetzt ein Fehler gekommen. Hier kommt kein Fehler. Er führt beide Änderungen einfach zusammen. Er sagt, da sah ich keinen Konflikt. Jeder hat was anderes geändert. Der eine hat den Blockiert-Status von Nein auf Ja gesetzt. Der andere User hat das Assign-To verändert. Gibt keinen Konflikt, wird korrekt abgespeichert. Muss einem natürlich auch klar sein. Also der eine ändert vielleicht gerade den Titel in was komplett anderes, der andere die Beschreibung in was komplett Drittes, und es kommt keine Fehlermeldung. Das ist auch nochmal, man sollte es zumindest wissen, dass das Verhalten jetzt so ist. Wenn man in Microsoft Excel wiederum so eine Work-Item-Liste bearbeitet, da kommt so ein richtiges Konfliktauflösungsfenster. Da sieht man dann die Feldwerte der beiden Work-Items nebeneinander und kann dann wirklich so eine Art Merge machen. Hier nehme ich den Feldwert vom linken oder vom rechten Item. So fast wie im Code. Das gibt es aber nur in Excel integriert. Also wenn ich das gleiche Feld ändere, kommt natürlich eine sympathische Fehlermeldung, die mich auf mein Fehlverhalten hinweist. So zum Beispiel. Ne? Hier steht im Prinzip, du darfst alles, was du gerade eingetragen hast, gleich nochmal eintragen. Drücke jetzt auf Refresh, um alle Daten zu verlieren. So, dann sind die weg und jetzt kann ich nochmal meine Änderung machen. Ja, also automatisches Mergen hier auf der Work-Item-Ebene. So, dann hat sich noch viel im Testbereich getan. Dazu wechseln wir wieder in unsere lauffähige Solution. Und es geht um das Thema Unit-Testing, also der Test, der am besten von den Entwicklern noch gemacht wird. Und hier muss man begrifflich ein bisschen aufpassen, weil in Visual Studio unter dem Begriff Unit-Test fällt erstmal nur, man kriegt eine Klasse, in der darf man Code schreiben und der Code wird ausgeführt und das nennt man Unit-Test. Das heißt, ob man jetzt da nur eine einzelne Methode testet oder einen 10-stündigen geskripteten Supertest draus macht, ist einem selbst erstmal überlassen. In der Theorie ist ein Unit-Test ja etwas, was auf einer ganz, ganz unteren Ebene abläuft, was sehr, sehr einfach isoliert und klein gehalten ist. Und idealerweise testet dieser eine Unit-Test immer nur genau eine Methode, eine öffentliche Methode, die ich in meinen Klassen drin habe. Wenn man also auf dieser untersten Ebene Unit-Test schreibt, dann ist es auch sehr, sehr schnell und sehr einfach. Und tatsächlich sollte man das langsam auch machen. Warum? Weil der Compiler einfach nicht gut genug ist. Ein Compiler macht so eine Art Rechtschreibprüfung, der sagt uns, ob wir uns vertippt haben, er sagt uns aber nicht, ob die Software korrekt ist. Wenn ich keine Unit-Tests mache, passiert es einfach zu häufig, dass sich ein Programmierer verprogrammiert. Kennen wir nicht, ne? Nie passiert, ja. Hat jemand die Nachricht von dem Softwarefehler in der Organspende-Software gelesen? Die fand ich richtig nett. Programmierfehler, Klassiker, 0-1-Index-Problem. Das heißt, die Software zieht immer das Organ von der nächsten Person aus der Datenbank und sagt dem Arzt, dass es das entfernen soll. Nach der 8. Operation ist es aufgefallen. Ich glaube, dieser Entwickler hat ganz andere Sorgen mittlerweile, als dass er damals keinen Unit-Test geschrieben hat. Also wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit festzustellen, ob die paar Zeilen Code, die wir geschrieben haben, wirklich das tun, was wir gerade glauben. Es passieren einfach zu viele Fehler. Es ist ja ein sehr menschlicher Prozess, Software zu entwickeln. Glaubt man ja gar nicht, wie menschlich das ist. Also wir brauchen irgendwie Tests auf unterster Ebene. Im Idealfall ist jeder Eincheck-Vorgang ein bisschen Code ändern und den passenden Test dazu ändern. Ein bisschen Code ändern, einen passenden Test hinzufügen oder einen bestehenden anpassen. Das muss eigentlich ein atomarer Vorgang sein um sicher zu sein, dass unsere Software gut ist. Alleine schon, was ist, wenn die Software länger auf dem Markt ist? Wir machen irgendwo eine kleine Änderung. Geht woanders was kaputt? Wenn ich Unit-Tests habe, habe ich irgendwann auch so eine Art Sicherheitsnetz, um da wirklich sicher zu sein und auch gerne mal was in der Software zu ändern, weil ich weiß, der Rest geht noch. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Es macht es Spaß, Unit-Tests zu schreiben? Lass mich drüber nachdenken. Kommt auf jeden Einzelnen an. Mir macht es keinen Spaß, Unit-Tests zu schreiben, dachte ich. Es gibt mehrere Möglichkeiten oder mehrere Sachen, die wichtig sind beim pragmatischen Unit-Test-Schreiben. Das erste ist die Frage, wann schreibe ich den Unit-Test? Schreibe ich den zuerst oder habe ich schon den Code und schreibe dann den Test? Wer schreibt zuerst den Test? Macht das jemand, so testgetriebene Entwicklung? Und, ist das besser? Ja, warum? Ich denke vorher drüber nach, was ich entwickle. Das finde ich sehr gut, ja. Man hat eigentlich schon diese ganzen Detailfragen, die mir kommen beim Programmieren, musste man sich ja schon bei den Testfällen sozusagen überlegen, ne? Diese ganzen Sachen, die man sonst zwischendurch entscheidet. Ist das Programmieren nachher dann einfacher geworden dadurch, weil ich eigentlich schon die ganzen Gedanken während der Testschreiberei gemacht habe? Mein Ziel ist vor den Augen, wo ich hin möchte. Ich möchte den Test auf grün bekommen, jawohl. Ja. Also für mich ist eine rein psychologische Sache interessant. Wenn ich zwei Tätigkeiten im Leben habe, die eine mag ich gern, die andere nicht. In welcher Reihenfolge sollte ich das machen? Soll ich erst den Code schreiben, den ich so gerne schreibe und dann, und jetzt die Unit-Tests? Ach komm, die mache ich morgen. Ne? Ist es nächsten Morgen besser? Ach, mache ich übermorgen. Ja. Es wird nicht besser. Wenn ich zuerst den Test geschrieben habe, habe ich das hinter mir, was ich am weniger gern mache, freue mich schon auf das Code-Schreiben, habe über viele der Detailentscheidungen schon nachgedacht. Und das Beste ist, es kann keiner kommen und sagen, die Zeit ist um. Denn wenn, dann ist es okay, der Test ist fertig, aber der Code noch nicht. Ja, also der Test kann auch nicht mehr wegfallen am Ende durch merkwürdige zeitliche Problemstellungen. Also es hat einige Vorteile, so rum zu arbeiten und eben die Leute, die es wirklich nutzen, erzählen von einem saubereren Code, weil man ein klares Ziel vor Augen hatte, etc. Also vielleicht etwas, was man sich überlegen sollte, vielleicht den Test zuerst zu schreiben. Aber wichtig ist überhaupt, dass wir sie haben, weil wir wollen so einen Sicherheitspuffer haben. Wir wollen nicht derjenige sein, der die nächste Organspende-Software mit so einem bahnbrechenden Feature wie einem 0-1-Indexfehler ausstattet. Es gibt auch noch mehr tolle Geschichten, was alles so schief gehen kann. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, es gab mal diese eine Weltraumfähre, war das ein Satellit, was die hochgeschossen haben? War das 82 oder so? Das war irgendwie länger her, wo sie dann diesen schönen Umrechnungsfehler hatten zwischen zwei Einheiten. Dann haben sie auf den Powerknopf gedrückt, als dieses Multimilliardenprojekt erstmal irgendwo in der Umlaufbahn war, haben die Triebwerke angeworfen, das Ding flog in die komplett falsche Richtung los. Und dann haben sie natürlich wieder festgestellt, oh, kleines Einheitenproblem zwischen unserer russischen Abteilung und den Amerikanern. Leider vergessen umzurechnen. Ja, und weg waren die paar Millionen, Milliarden. So verschwendet man Geld. Aber selbst bei so teuren Projekten, die eigentlich gut getestet sind, kann sowas passieren. Deshalb sind solche Unit-Tests, gerade wenn man irgendwann neue Entwickler bekommt und so weiter, sehr, sehr sinnvoll. Wenn man neu einsteigt, kann ich nur empfehlen, vielleicht Unit-Tests zu machen von Bugs her. Das heißt, wenn jemand einen Bug meldet, schreibe ich dafür genau den passenden Unit-Test, der diesen Bug identifiziert. Erst dann behebe ich den Bug tatsächlich, fixe den Code und dann habe ich bereits einen Test und so steigen meine Unit-Tests im Laufe der Zeit an. Der Vorteil, wenn ich so vorgehe, ist, ich hatte ja schon den Bug. Das heißt, ich weiß, dieser Unit-Test hat einen gewissen Sinn gehabt. Bei allen anderen Unit-Tests ist es so, naja, vielleicht retten sie mich irgendwann, vielleicht sind sie auch völlig unnötig. Aber wenn ich schon einen Bug hatte, dann weiß ich, dieser Unit-Test, den ich jetzt schreibe, ist total sinnvoll und ich bin mir sicher, dass das gleiche Problem nicht nochmal auftritt. Ja, ich habe genug geredet, ist gut. Wer jetzt keine Lust hat auf Unit-Testen, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Und wenn man Teams hat mit mehreren Leuten übrigens, kann man auch noch als Tipp nehmen, dass natürlich immer eine andere Person den Unit-Test schreibt. Das heißt, man definiert quasi erstmal die Schnittstelle, was sozusagen passieren soll, zu zweit. Und dann schreibt einer den Unit-Test und einer den Code. Das ist besser als Computerspielen. Ja, den Code von einem anderen Kollegen kaputt spielen, genial. Also das ist der neue 3D-Ego-Shooter für Programmierer. Einer schreibt den Unit-Test und will seinen Kollegen damit, also genial, ne? Also es ist, ja, zurück zum Thema. Es hat sich einiges getan in dem Bereich. Und zwar gibt es erstmal ein neues Fenster. Dazu muss man das Fenster erstmal finden. Das ist im Visual Studio immer eine kleine Odyssee. Fenster verbirgen sich natürlich nicht im Fenstermenü, das wäre zu einfach. Sie befinden sich immer im Ansicht- oder View-Menü, wobei die wirklich interessanten Fenster, wenn man ehrlich ist, immer unter weitere Fenster sind. Ne? Aber nicht zu verwechseln mit den Debug-Windows, das ja auch Fenster sind. SQL hat einige Windows, die heißen aber nicht so. Den Test-Windows, den Architecture-Windows, den Analyze-Windows und nicht ein einziges Fenster im Window-Menü. Es hat sich seit Jahren nicht verbessert. Aber, danke, danke, sehr freundlich. Und der Hannes hat uns aber schon gezeigt, es gibt endlich diesen Quick Launch. Man kann eben nach allem suchen. Übrigens kann man selbst nach dem Exit-Befehl suchen. Wer also überhaupt keine Lust hat, per Maus sein Visual Studio zu beenden, Exit eintippen, Enter, Visual Studio beendet sich. Jetzt habe ich mein Visual Studio beendet. Ist ja Quatsch. Ja, also es gibt auch Features, auf die man sich noch freuen kann. Dieses Quick Launch durchsucht übrigens alle Menüpunkte, alle Optionen aus dem Optionsdialog und alle Toolbars. Visual Studio hat ja mehrere Toolbars. Diese neue Toolbar ist ja schon nur eine Zeile lang immerhin und hat wirklich nur noch die wichtigsten Optionen. Was Microsoft nämlich mal gemacht hat, ist, die haben typische Entwickler befragt, wer kann sich an Funktionen erinnern, die oben in der Toolbar sind? Und wenn ja, welche? Und also ohne, dass die Visual Studio sehen können. Und die meisten sind nicht über 4 Knöpfe hinweggekommen, weil mehr nutzt man auch nicht von dieser komischen Toolbar. Und daraufhin haben sie die reduziert auf Funktionen, die wirklich von Menschen genutzt werden. Alles andere haben sie weggeworfen. Leute haben sogar festgestellt, dass einige Funktionen gar nicht genutzt werden, obwohl sie in der Toolbar drin sind. Deshalb ist das jetzt ein bisschen kleiner und dünner geworden. Dennoch, wenn man alle Toolbars einschaltet, die Visual Studio mit sich bringt, ist der Bildschirm komplett voll, und zwar ein großer Monitor. Und irgendwann hat man halt aufgegeben, das klüger zu lösen, als jetzt mit einer Volltextsuche. Wenn ich jetzt zum Beispiel Test eintippe, kriege ich eben... Oh. Passiert schon was? Halt! Tu's nicht. Ich hätte nicht Enter drücken dürfen. So. Ah, es war Get Latest Version, okay. Da kriegt man kürzlich verwendete Funktionen, Menüpunkte, Optionen und wenn es noch irgendwelche Toolbars gäbe, dann die auch. Und jetzt kann ich zum Beispiel nach dem Test Explorer suchen und finde das Fenster. Ah, es wäre ein Test-Window-Menü gewesen. Und in Windeseile öffnet sich der Test Explorer, direkt nachdem Visual Studio wieder reagiert. Auch hier gibt es ein schönes Video, was man sich angucken kann, oder man verzichtet darauf. Und nach der nächsten Kompilierung wird er jetzt sich auf den Weg machen, Unit-Tests hier zu suchen. Das heißt, er scannt jetzt alle meine Testprojekte. Es gibt hier 2 Testprojekte, die ich in der Solution drin habe. Die Testprojekte haben mittlerweile einen neuen Namen, weil die jetzt explizit unterscheiden, um was für ein Testprojekt es sich handelt. Es gibt nicht nur einfach Testprojekte, sondern es gibt Unit-Testprojekte, Coded-UI-Testprojekte und Last-Test-Projekte. Ja, diese Hyper-V-Virtual-Maschine ist so ein bisschen überfordert mit allem, was da drauf läuft. Ich habe dem nur 4 GB RAM gegeben und da läuft auch SharePoint und alles Mögliche mit. Da darf man also nicht mit geizen. Testprojekte. Nehmen wir mal eine richtige Sprache hier. Ja. Test. Genau, es gibt jetzt also 3 verschiedene Typen. Willst du einen UI-Test machen, einen Coded UI-Test, willst du Unit-Testing machen, willst du Web-Performance-Test machen? Die werden also in 3 verschiedenen Projekttypen jetzt ausgelagert. Das macht es so ein bisschen einfacher für Visual Studio, da das Richtige dann zu tun bei der Kompilierung und bei der Suche nach Tests. So, der neue Test-Explorer, das ist ein nagelneues Fenster, scannt wie gesagt alles, was nach einem Unit-Test-Projekt aussieht und zeigt mir die Unit-Tests dann hier entsprechend an. Wer von denen die Unit-Tests haben, nutzt denn die Microsoft-eigenen Unit-Tests? Mein Interesse halber. Ja, sind ein paar. Wer nutzt NUnit? Ja, ein bisschen weniger. Wer nutzt sowas wie, was gibt es noch? XUnit? Nur ganz wenige. XUnit ist übrigens der neueste Schrei auf dem Unit-Test-Horizont. Das heißt, derselbe Mensch, der mal NUnit und danach die Microsoft-Unit-Tests erfunden und gebaut hat, hat jetzt XUnit erfunden. Da gibt es dann noch ein paar kleine, nette Funktionen, die einem das Leben leichter machen, wer sich das angucken möchte. Warum erwähne ich das? Weil dieses Fenster Test Explorer jetzt eben unabhängig vom konkreten Framework, das dahinter läuft, dem konkreten Testing Framework funktioniert. Hierhinter verbirgt sich also ein Adaptermodell und Microsoft findet eben nicht mehr nur die eigenen Unit-Tests, sondern auch N-Unit-Tests, X-Unit-Tests und so weiter. Man lädt sich einmal die Adapter herunter über den Extension Manager und dann findet Visual Studio auch von diesem Projekttyp die Unit-Tests. Er hat ja schon mal hier welche gefunden, wie ich sehe, er hat sie noch nicht laufen lassen. Was sind denn das so für Tests, die ich hier habe? Test Class, Test Initialize, Test Method, das sieht doch sehr nach den Microsoft eigenen Unit-Tests aus. Wo ist denn hier eigentlich der? Da ist er. Ja, Microsoft Visual Studio, Test Tools und so weiter, eindeutig. Öffnen wir mal einen anderen Test hier. In diesem Test wiederum, Test Fixture, X-Unit Fact, das sieht doch sehr stark nach einem X-Unit aus. Und in dieser Klasse habe ich sogar richtig ernst gemeint. Hier werden N-Unit, X-Unit und Microsoft-Unit-Tests in derselben Klasse gemischt, in derselben Datei. Und das erlaubt er. Er findet trotzdem alle Unit-Tests, weil hier dieser Provider entsprechend installiert ist. Das heißt, auch der Build-Server später kann all diese Unit-Tests ausführen. Und solche Extra-Funktionen wie Code-Coverage arbeiten jetzt auf einer Runtime-Engine, die wirklich die Aufrufe abfängt, damit sie auch mit jedem beliebigen Test-Framework funktionieren. Also man sucht sich sein Lieblings-Unit-Test-Framework erstmal aus und kann dann für bestimmte Spezialfälle andere Unit-Test-Frameworks verwenden. Visual Studio findet sie, zeigt sie alle gleich an, führt sie alle zusammen aus. Wie gesagt, diese Unit-Tests, die wir hier haben, sollten auf einer sehr, sehr kleinen Ebene sein und die sollten einfach nur statisch prüfen, dass der Code das tut, was wir eigentlich wollten. Und das soll relativ schnell gehen. Microsoft testet dieses Fenster mit bis zu 300.000 Unit-Tests. Die Unit-Tests, die hier drin ausgeführt werden, laufen in einem zweiten Hintergrundprozess hinter Visual Studio, zählen also nicht zum Arbeitsspeicherverbrauch von Visual Studio, sondern auf dem eigenen Prozess. Und da wir ja alle eine Multiprozessormaschine heute haben, merkt man überhaupt keine Verlangsamung. Man kann also die ganze Zeit tippen und weiterarbeiten und die Tests eigentlich permanent laufen lassen. Man merkt überhaupt keine Verlangsamung, solange die Tests eben wirklich nur den Code verifizieren und nicht jetzt im Hintergrund eine halbe Datenbank anziehen oder so. Dafür sind sie erstmal nicht da. Wenn man die Tests ausführt, wie ich es gerade getan habe, sieht man erstmal nur die fehlerhaften Tests. Er hat sie also gruppiert nach, oh, es gibt einen Fehler, das ist wahrscheinlich, was dich interessiert. Die ganzen durchgelaufenen Tests sind dir wahrscheinlich völlig egal. Habe ich mal zugeklappt. Kann man natürlich reingucken. Man kann auch suchen, ist eigentlich der falsche Begriff. Es heißt doch immer filtern. Wenn man eine Suche reduziert, ein Feld, also eine Ergebnismenge reduziert, muss es eigentlich Filter und nicht Suche heißen, aber wir wollen mal nicht so pingelig sein heute. Also man könnte hier nach etwas suchen oder man belässt es so. Wo ist hier dieser Fehler? Man kriegt hier unten jetzt Zusatzinformationen, unter anderem den Stacktrace, wie wir zu dem Fehler gekommen sind, den Aufruf-Stacktrace. Wir sehen, um welchen Fehler es sich handelt. Wir können in die Testdatei selber reinspringen, obwohl das jetzt ein X-Unit-Unit-Test war. Wir können die Testergebnisse auch kopieren in die Zwischenablage, per E-Mail an einen Entwickler schicken oder an einen Task anhängen. Und natürlich dürfen wir auch Unit-Tests korrigieren. Kurze statistische Umfrage noch. Wer nutzt alles Visual Studio Professional? Also nicht Premium, nicht Ultimate. Ja, eine ganze Menge. Wer nutzt die Premium, die mittlere Schiene von Visual Studios? Wer nennt sogar die Ultimate sein eigen? Oh, eine ganze Menge. Mehr als statistisch uns normal. Interessant. In der Premium und Ultimate Version gibt es einen neuen Modus. Auf der Verpackung steht jetzt drauf Continuous Unit Testing. Kontinuierliches Unit Testen. Klingt genial, ist genau eine Checkbox. Und was sie damit meinen ist, wir wollen ja möglichst schnell ein Feedback bekommen, ob wir was kaputt gemacht haben. Am liebsten so schnell wie mit dem Kompilieren. Ich schreibe eine Zeile zu Ende, drücke Enter, kompiliere durch und dann hätte ich am liebsten schon alle Ergebnisse der Unit Tests, um zu sehen, dass ich nicht irgendwo ganz anders was kaputt gemacht habe. Und das macht man hier oben links an. Run Tests After Build wird einmal angehakt. Ich dachte, das ist ab der Premium-Version drin. Und jetzt wird er selber immer auf Run All drücken, wenn wir neu kompiliert haben. Also jetzt kann ich hier in den Code reingehen und irgendwelche Änderungen machen. Warum läuft denn der Code nicht? Vielleicht muss ich hier irgendwas korrigieren. Ich glaube, ich kopiere einfach mal eine Zeile und gucke, ob das hilft. Keine Ahnung, kompilieren. Kompilierung läuft. Wieso ist denn das Output-Fenster hier auf Vollbild? Ist ja schlimm. So, ist durchgelaufen. Der Test Explorer ist, wie gesagt, im Hintergrund. Der braucht mal ein bisschen, bis er das Kompilat mitbekommen hat und bis er neu durchläuft. Ist er vielleicht schon durchgelaufen, ne? Ja, er ist ein schneller, muss ich zugeben. Das Problem ist, bei so wenigen Unit-Tests sieht man gar nicht, wie schnell der ist, weil er so schnell ist. Wenn man viele Unit-Tests hat, sieht man das eigentlich erst, weil der ist ziemlich schnell. Er ist auch ziemlich clever, was die Reihenfolge anbelangt. Da wir eben einen fehlerhaften Test haben, geht er immer zuerst in den fehlerhaften Test, weil das ist ja der, der uns am meisten interessiert. Nicht vielleicht die 9000 anderen, die eben schon grün waren. Wenn ich einen neuen Test hinzufüge, er merkt, dass es ein neuer Unit-Test, den er noch nicht kennt, macht er den auch zuerst, bevor er die ganzen Altlasten an Unit-Tests durchführt. So dass die Reihenfolge möglichst sinnvoll sich ergibt. So, und jetzt habe ich irgendwann das Gefühl, vielleicht ist es die auskommentierte Zeile hier oben. Kompilieren. Man sieht schon oben, dass der Test Explorer jetzt eine Änderung mitbekommen hat. Er lässt sie wieder laufen. Er hat festgestellt, es gibt keine Fehler. Alle 8 Tests laufen durch. Und es geht, wie gesagt, feilschnell. Da kann tausende Unit-Tests in kürzester Zeit ausführen, solange die sich eben nur auf die Code-Überprüfung beschränken. Das ist der neue Test Explorer, der soll uns nicht aufhalten, der soll es möglichst schnell machen. Ich kann auch nur eine Selektion von Tests ausführen, vielleicht alles, was irgendwie auf das Wort Index hört. Das ist jetzt ein einziger, Rechtsklick, nur die ausgewählten ausführen, dann wird auch nur er gestartet. Alle anderen Tests sind jetzt so ein bisschen ausgegraut mit dem letzten Ergebnis, weil wir haben ja nur den einen eben laufen lassen. Oder wir können jetzt diese zwei laufen lassen. Jetzt sind die beiden laufen gelassen. Ich kann auch sagen, wiederhole einfach den letzten Lauf. Repeat last run. Steuerung RL. Lass die letzten nochmal durchlaufen, genauso wie gehabt. Wenn man gerade eine komplexere Auswahl gemacht hat, kann man die dann unendlich wiederholen. Oder irgendwann wieder Run All drücken. So, dann gibt es noch diese Code Coverage. Code Coverage gab es ja schon früher in Visual Studio drin. Die Code Coverage ist eigentlich ein schlecht gewählter Name, finde ich. Es geht nämlich gar nicht um die Abdeckung des Codes. Es geht eigentlich darum, Lücken zu finden. Also gibt es noch Zeilen in meinem Produktivcode, die noch nicht von mindestens einem Unit-Test getroffen wurden. Und darauf würde ich diese Code Coverage anwenden. Und das Neue ist eben, die ist nicht mehr statisch auf dem Code selbst, sondern sie ist jetzt dynamisch. Das heißt, er lässt die Unit-Tests wirklich laufen. Und im Hintergrund achtet er darauf, welche Zeilen wurden berührt und welche nicht. Damit kann man eben auch beliebige Test-Frameworks nutzen. Unter der Haube merkt er, was ausgeführt wurde und was nicht. So, jetzt hat er das nochmal laufen lassen, alle Tests mit der Code-Coverage. Jetzt öffnet sich das Ergebnisfenster. Jetzt kann ich hier von der Assembly selber weiter eintauchen und sehe zum Beispiel, wir haben 95% nicht getestet. Ja. Wir haben hier 100% getestet, hier 100% und hier 0. Was gibt es hier Neues? 77% getestet. Aha. Hier haben wir 41% nicht getestet. Ah ja. Aha, 20% haben wir von dieser Methode getestet. Per Doppelklick kommt man in den Code rein. Der Code wird eingefärbt. Farblich hat sich ja Microsoft hier zwischen Rot und Babyblau entschieden. Rot heißt, die Zeile wurde noch nicht einmal berührt durch alle meine automatischen Tests. Blau heißt, sie wurde mindestens einmal berührt. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man eigentlich auf Blau? Und die Microsoft-Psychologen haben mir erklärt, Grün würde womöglich implizieren, dass Leute denken, es wäre guter Code. Und das sagt ja Code Coverage nicht aus. Es sagt ja nur, ob es mindestens einmal berührt wurde. Aber zum Glück können wir das ja umstellen in dem Fonts-Dialog, den wir direkt erreichen über den Quick Launch. Und da gibt es dann zum Beispiel Coverage Touched Area. Ist nicht mehr Babyblau, sondern jetzt Giftgrün. Ah. Jetzt. Ne? Grün berührt, Rot nicht berührt. Kann man sich selber zusammenreimen, wie man es haben möchte. Ja, das ist auch schon alles, was tatsächlich neu ist. Also dieser Test Explorer hat Microsoft einiges an Kopfzerbrechen bereitet, weil, wie gesagt, da hinten die Adapter hängen, die man sich rein installiert, damit verschiedene Test-Frameworks funktionieren. Alle Funktionen, die der Test-Explorer hat, funktionieren ausnahmslos für alle Adapter, die dahinter sind. Das heißt, es gibt eine Grundfunktionalität, die jetzt alle Unit-Test-Frameworks hier drin haben. Und wenn Fehler gefunden werden, zum Beispiel, sieht das dann immer gleich aus. Man kriegt immer die gleichen reichhaltigen Informationen. Man kann also die Microsoft-Test-Tools verwenden, muss aber nicht, läuft alles im gleichen Fenster hier. Und eben für Premium- und Ultimate-Mitglieder gibt es hier ein Run-Test-After-Build. Da muss man nicht selber jedes Mal auf Run-All drücken, sondern nach jeder Kompilierung, nach jeder Build-Solution laufen alle Unit-Tests gleich noch einmal durch. Das hat Auswirkungen auf den Build-Prozess. Der Build-Prozess bearbeiten Prozess. Automatische Tests. Punkt, Punkt, Punkt. Jeder, der schon TFS nutzt, der weiß ja, dass Microsoft hier eine intelligente Heuristik eingebaut hat, wie Test-DLLs gefunden werden. Nämlich mit Sternchen-Test, Sternchen.dll. Solange man irgendwo Tests in dem Namen verwendet hat, wird das Tool davon ausgehen, dass es sich um ein Testprojekt handelt. Es liegt auf der Hand. Man kann das natürlich auch umstellen. Ja. Und hier drin steht jetzt als Standard-Ausführer für die Unit-Tests der Visual Studio Test Runner. Das ist dieser neue Runner, der auch hinter dem Team Explorer, hinter dem Test Explorer Fenster steht, der so beliebige Frameworks unterstützt, aber eben nur im 2012er Visual Studio eingebaut ist. wenn man es mit 2010 noch Kompatibilität halten will, kann man auch noch den alten Runner verwenden. Der kann eben nur Microsoft-Test, Unit-Test ausführen und funktioniert noch wie gehabt. Und ansonsten kann man auch die Code-Coverage jetzt einschalten. Es ist nur noch ein Klick, das waren früher 13 Klicks, ich habe mal gezählt. Ein Klick und jetzt hat man auch die Code-Coverage dann auf dem Build-Server aktiviert und die wird da nochmal berechnet. Neuen Build bestellen, wirklich bestellen, wirklich, wirklich bestellen, wirklich schließen. Ja, ja, die Reduktion von Klicks ist immer ein großes Ziel gewesen bei Microsoft. So, für die, die Unit-Tests machen, die werden sich natürlich auch ab und zu vor einige Problemsituationen, oder werden einige Problemsituationen kennen, die gerne mal auftreten. Unter anderem geht es darum, kann ich eigentlich alles in Isolation testen? Insbesondere so eine Klasse, die vielleicht eine E-Mail verschickt oder die eine wirkliche Ressource wie ein SQL-Server-Hintergrund braucht, sind immer schwer zu testen. Wer vielleicht schon mal SharePoint-Projekte gemacht hat, wird merken, dass es sehr, sehr schwierig ist, seine Komponenten in Isolation zu testen. Und Microsoft begibt sich jetzt auch in den Bereich von Isolations-Frameworks. Es gibt das sogenannte Microsoft Fakes Framework, jetzt ganz neu eingebaut. Dazu mal ein kleines Beispiel. Und zwar hier, Test. Ich möchte einen Unit-Test schreiben. Nennen wir ihn mal Unit-Test Projekt 1. Und dazu gibt es auch natürlich ein bisschen Produktivcode. Produktivcode vom Typ C-Sharp. Class Library 1. Das Unit-Test-Projekt referenziert die Class Library. Die Class Library braucht noch eine Klasse, Class 1. Class 1 ist zuständig für eine ganz einfache Frage zu beantworten. Ist heute der erste Tag im Jahr? Wie würde so eine Klasse aussehen? Naja, er wird wahrscheinlich prüfen, ob heute .NET Framework Date Time ist heute Monat gleich gleich 1 und Date Time heute Tag ist auch 1. Ist heute der erste Erste. Super Klasse, funktioniert toll, insbesondere wenn man das jetzt testen möchte. Jetzt hätte ich vielleicht zwei Unit-Tests, einen für heute ist der erste Erste und einen für heute ist nicht der erste Erste, wie die Klasse sich verhält. Nur, wie teste ich das denn? Oder läuft jeweils immer nur ein Unit-Test durch und am ersten Ersten läuft mal der andere durch? Und wie stellt man sich das jetzt vor? Wir können ja hier eigentlich die Klasse nicht auseinandernehmen. Das ist vielleicht eine Blackbox, die jemand geschrieben hat und ich will diese jetzt testen. Teste, ob heute der erste Erste ist. Class 1 instanzieren. Unit-Tests haben ja mal drei Teile. Es gibt die drei A's. Das erste ist ja Arrange, also bereite vor, initialisiere die Werte, die du so brauchst. Bool, erwartetes Ergebnis. True. Eine neue Klasse 1 hätte ich gerne. Dann wird ausgeführt. Act. Das Ergebnis ist Klasse 1 ist heute der erste Erste. Und am Ende muss ich prüfen, assert, ob das Ergebnis dem entspricht, was ich erwarte. Prüfe, dass folgendes true ist, nämlich Resultat. Dieser Unit-Test läuft immer am 1.1. super durch und 354, ein paar Tage weniger im Jahr, die Mehrzahl der Tage im Jahr, hat dieser Unit-Test ein kleines Problem. Und es ist sogar doppelt schlimm, weil wir greifen ja in dem Produktivcode direkt auf eine andere Ressource zu. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, dazwischen zu gehen. Jetzt kann natürlich jemand sagen, naja, das ist unsauber von der Architektur. Die Class 1 hätte ja eine eigene Datenfindungsklasse aufrufen können, die wir jetzt durch ein eigenes, selbstgeschriebenes Testobjekt ersetzen. Ja, hätte man machen können. Wäre wahrscheinlich akademisch gesehen der total saubere, objektorientierte Ansatz. Aber häufig hat man eben solche Situationen, wo man sagt, wie teste ich das jetzt? Und was Microsoft eingebaut hat, ist ein Fakes-Framework. Das Fakes-Framework kann zwei Dinge tun. Es kann einmal sogenannte Stubs generieren, das wären wirklich so eine Art Attrappen. Das heißt, ich habe einfach Objekte, die in Wirklichkeit gar nichts tun, aber ich kann sie reinreichen. Die sehen genauso aus wie die wirklichen Objekte und dann kann ich gucken, ob die richtigen Methoden aufgerufen wurden, die richtigen Properties gesetzt wurden. Damit kann ich ganze Frameworks wie SharePoint, zum Beispiel die Client-Bibliotheken, einmal als Attrappen mir bereitstellen lassen. Und es gibt dann die Möglichkeit, ja, sozusagen Shims heißen die im Amerikanischen, das sind im Prinzip Umleitungen in der Aufrufkette des .NET Frameworks einzubauen. Das ist etwas total Mächtiges, aber auch total Gefährliches. Ich kann jetzt also dem .NET Framework anweisen, für bestimmte Zeilen Code Aufrufe zu bestimmten Klassen, egal ob im .NET Framework oder woanders, komplett umzuleiten. Damit kann man richtig schwarze Magie machen. Vorsichtig damit, das ist wirklich nur für Notfälle gedacht und sieht ungefähr wie folgt aus. Also unser Problem ist ja, dass wir in dem Produktivcode auf Datetime zugreifen und darauf direkt zugreifen. Und Datetime kommt ja aus dem System Namespace. Das heißt, in unserem Unit-Test nehme ich den gesamten System Namespace und sage, hierzu hätte ich gerne eine Fakes-Assembly generiert. Übrigens, hier in den Referenzen wird die MS-Corelib nicht mehr separat angezeigt. MS-Corelib und System zusammen sind ja die Basisbibliothek des Frameworks. Die werden jetzt immer nur noch als ein Eintragssystem angezeigt. In Wirklichkeit hängt da aber MS-Corelib und System dahinter. Jetzt hat er nämlich entsprechend auch hier zwei Fakes-XML-Dateien erzeugt, nämlich einmal für die MS-Corelib, einmal für System. Und jetzt stehen uns die sogenannten Fakes zur Verfügung. Ich kann also meinen Unit-Test einfach so lassen, wie er ist. Ich muss auch nichts am Produktivcode ändern. Und es gibt jetzt einen neuen Namespace. Wie heißt der? System Fakes. Den gibt es natürlich nicht wirklich, sondern der ist nur bei mir hier lokal generiert worden. Also man nimmt den Original-Workspace und hängt Fakes da dran. Und darin findet man jetzt zu jeder Klasse, die im Original-System-Namespace war, eine sogenannte Shim-Klasse, mit der man diese Umleitung machen kann. Und unser Ziel ist es jetzt, für diesen Bereich jetzt zu sagen, hier soll eine Umleitung gelten. Ach, ich habe da schon was vorbereitet. Wenn ich jetzt hier wild daneben tippe. Ich habe zufällig bereits einen super Unit-Test vorbereitet, der jetzt in einem Editor im Hintergrund öffnet. Oh Gott. Öffnen mit vernünftigen Editor. Guck mal, geht doch gleich. So, wir brauchen vor allem nämlich erstmal, das hatte ich nämlich eben noch vergessen, einmal den Quality Tools Testing Namespace. Den wollen wir doch mal gleich hinzufügen ganz oben. Nehmen den Unit Testing, damit wir überhaupt die allgemeinen Fakes-Klassen wie den Shim-Kontext haben, den ich gleich brauche. Und jetzt verpacke ich diesen Teil hier, der die eigentliche Logik ausführt, verpacke ich das Bool, ziehen wir dann hier raus, das Ergebnis. Einrücken und hier drin wird jetzt der Shim-Kontext definiert. Das ist dieser Herr hier, Shim-Kontext-Create. Shims-Kontext heißt nur, innerhalb dieses Usings gelten jetzt geänderte Umleitungen auf bestimmte Klassen. Und die einzige Klasse, die ich jetzt brauche, ist diese hier. Und diese Zeile bedeutet, Datetime hieß ja das Originalobjekt, die Originalklasse, und es gibt jetzt also ein Shim-Datetime in diesem System-Fakes-Namensraum. Wenn du gefragt wirst, nicht nach now, sondern nach today, wenn dich jemand nach today fragt und darauf ein Get auslöst, gibst du ihm bitte folgende Antwort. 2012, 1.1. Das gilt innerhalb des Usings. Rechtsklick, ausführen. Expected haben wir gut genutzt. Das kann der Compiler wieder, ne? Meckern, wenn man eine Variable nicht nutzt. Aber Fehler finden ist nicht so sein Ding. Also logische Fehler. Kommt irgendwie nochmal ein Fenster? Aber wir wissen ja, wo die Fenster sind. Test, Fenster, Test Explorer. So, komm, du. Ne? Ah, er läuft gerade, sagt er. Er sagt, er ist dabei. Ist ein guter Moment für Fragen gerade, wenn noch welche existieren. Grün. Was wäre, wenn heute der 2.1. gewesen wäre? Rot. Ja, also ich kann bestimmte Umleitungen, in dem Fall hier wegen dem Datum, durchführen. Das muss jetzt nicht vom .NET Framework sein. Ich fand es eben besonders beeindruckend, dass man eben auch Zugriff aufs .NET Framework sogar umleiten kann. Man muss hier allerdings auch wiederum höllisch aufpassen, wenn man jetzt irgendwie sowas wie die, was kann man denn mal nehmen, so schön ist, vielleicht die Assembly-Klasse umleitet oder so, ne, und dann alle Aufrufe auf Current Assembly was Falsches zurückliefern, dann verhält sich auch die gesamte Software ganz witzig. Ja, oder so die App-Domain-Klasse umleiten würde ich jetzt auch nicht vorschlagen. Also man muss ein bisschen aufpassen, es gibt so gewisse Klassen, die ich niemals umleiten würde, sonst tut es richtig weh. Aber da gilt eben eine Sonderlogik im Framework, das wird auf einer sehr, sehr tiefen Stufe umgeleitet. Und so habe ich die Möglichkeit, für meine Tests, ohne den Produktivcode anpassen zu müssen, bestimmte Umleitungen zu machen. Microsoft empfiehlt aber eigentlich auf lange Sicht, lieber den eigenen Code dann irgendwann mal schöner zu machen und nicht nur mit diesen Umleitungen zu arbeiten. Aber es wäre jetzt ein schneller Workaround, um mal zu testfähigen Code zu kommen, auch wenn der eigene Code vielleicht nicht perfekt objektorientiert aufgebaut ist und entsprechend testbar aufgebaut ist. Oh, das ist auch ein schönes Programm. Tools sind einfach. Ist alles vorinstalliert hier, wenn man es braucht. Kommandozeile brauchen wir auch nicht mehr. Gut, wo sind wir angekommen? Wir haben jetzt die letzten ein, zwei Stunden sehr viel Visual Studio gesehen, was der Entwickler so täglich vielleicht macht. Und wir hatten ja heute schon zum Beginn des Tages gesagt, dass irgendwann dieser Betrieb kommt. Das heißt, irgendwann geht die Software wirklich faktisch an den Kunden. Auch da kann man viele spannende Dinge machen. Und dazu würde ich gerne noch das ein oder andere zeigen, dass wir ein Gefühl haben, wie schließt sich eigentlich dieser ganze Zyklus hier wieder. Sieht wie folgt aus. Meine Lieblingsfunktion passiert nämlich mit dem Kunden. Vorhin, als ich das explorative Testen gezeigt habe, haben mich einige gefragt, Mensch, das sieht ja richtig toll aus, kann das nicht der Kunde machen? Antwort ist, naja, erstmal erwarte ich natürlich, dass das Team auch getestet hat. Also ich gebe dem Kunden nichts, was nicht im Team auch schon mal mit einer fachlichen Brille getestet wurde, hoffentlich. Aber angenommen, der Kunde will mitmachen und wir kaufen ihm vielleicht keinen Microsoft Test Manager, kann ich ihn trotzdem einbinden, dass er mir Feedback gibt? Antwort ist ja. Und der Kunde kann entweder freiwillig Feedback geben, also eine Art Bug-Report, wobei er keine Bugs anlegt, sondern Feedback-Elemente. Und ich kann auch explizit nach Feedback fragen. Es gibt also auf dem Teamportal Request Feedback. Lieber Kunde, ich hätte gerne Feedback von dir. Ich muss meinen Kunden hier auswählen. Das heißt, er muss erstmal hier irgendwo angelegt sein. Ich bin mal selbst mein Kunde. Ich schreibe dem Brian also eine E-Mail. Dann kommt die Frage, wie kommt er auf die Anwendung? Wo findet er die? Das ist in unserem Fall sehr einfach. Es ist eine Intranet-Anwendung. Es ist ein interner Kunde. intranetfabrikam.com. Man kann auch eine Beschreibung angeben, was er da jetzt runterladen oder installieren muss. Einfach draufklicken, lieber Kunde. Das schaffst selbst du. Fett. Und dann kommt die Frage, zu welchem Themenbereich möchte ich Feedback haben? Man wählt jetzt bewusst keine Anforderungsobjekte oder Requirements oder so aus, sondern man stellt ja wirklich die Frage, er soll sich auf irgendeinen Bereich vielleicht fokussieren oder zum gewissen Themenspektrum was sagen. Das ist eine Art Subject, das heißt, bitte gib mir Kommentare zum Customers-Modul. Detailinformationen, bitte sieh dir die neue Customers-Verwaltung im Web an. Daraus wird jetzt eine E-Mail erzeugt, die kann ich hier nochmal bearbeiten. Das geht dann per E-Mail an den Kunden, da steht drin, lieber Kunde, du wurdest auserwählt, zu folgenden Elementen Feedback zu geben, nämlich zum Customers-Modul. Hier kannst du klicken, um deine Feedback-Session zu starten. Setzt voraus, dass man das Feedback-Tool installiert hat. Wenn er es noch nicht hat, kann er hier draufklicken. Es geht direkt auf das Microsoft Download Center und dort kann er das Tool gratis herunterladen. Man braucht auch keine Lizenzkosten dafür. Das kann sich der Kunde auch, wenn er möchte, freiwillig schon vorher runterladen. Und jetzt schicken wir die E-Mail ab. Und jetzt gucken wir uns gleich die Kundensicht an. Dazu muss ich die E-Mail nochmal schnell abfangen. Mailroute drop. Oh, hier sind schon andere E-Mails eingegangen. Das sind wahrscheinlich von vorhin vom Review die E-Mails. Vom Code-Review. Hatte ich doch eingestellt, dass ich eine E-Mail haben möchte bei Code-Review, oder? Gucken wir mal rein. Tatsächlich, Brian Keller hat einen Kommentar zum Review abgegeben. Und das war nämlich der neue Kommentar, nee. Das heißt, grau war das, was schon bekannt war. Und hier nicht ausgegraut sind sozusagen die neuen Kommentare, die da reinkommen. Das heißt, die ganze Zeit, dass wir den Code-Review vorhin gemacht haben, sind permanent E-Mails hin und her gegangen. Und auch davor kam irgendwann, was war die erste Mail? Die erste Mail war, lieber Cameron, der Brian Keller bittet dich um ein Code-Review. Hier sind die allgemeinen Kommentare, hier sind die Dateien, die er geändert hat. Also sind permanent E-Mails ans Team drumherum hin und her gegangen. Die E-Mail, auf die wir jetzt aber hoffen, ist die E-Mail an den Kunden. Die sieht dann eben so aus, wie wir es eben gesagt haben. Lieber Kunde, bitte Feedback geben. Er kann das Feedback-Tool von der Microsoft-Webseite runterladen. Der Link geht scheinbar nicht direkt auf den Feedback-Client, das wäre zu einfach. Ah, doch, da kommt er. Guck mal. Englisch oder nicht Englisch. Es gibt einen kleinen Haken natürlich. Es wäre alles zu schön, wenn es nicht einen Haken gäbe. Der erste Haken ist, ich muss den Kunden ja wirklich bei mir als User eingetragen haben, damit er überhaupt eine E-Mail kriegen kann. Also es gibt momentan noch keinen anonymen Modus oder sowas. Das heißt, der Kunde ist bei mir ein aktiver Benutzer in meinem TFS. Zweitens, der Kunde braucht eine Verbindung zu meinem Team Foundation Server. Wie soll er sonst was einreichen? Auch das wird sich sicherlich in Zukunft irgendwie durch ein ZIP-Verfahren vielleicht als Alternative noch ergänzen. Und das dritte ist, der Kunde braucht leider Adminrechte, um das Feedback-Tool zu installieren, weil er installiert einen HTTP-Händler. Man sieht das hier, wenn ich mit der Maus rübergehe, will er jetzt einen MFB-Client:// öffnen, was immer das ist. Und wenn man draufklickt, öffnet sich jetzt der Feedback-Client. Erinnert vielleicht ein bisschen an den Testrunner von eben. Hallo lieber Kunde, einfach draufklicken, das schaffst selbst du. Ah ja, wie nett. Dann kann ich auf den Link drücken, das öffnet sich die Webseite, die ich testen soll. Next. Jetzt kommen hier die einzelnen Fragen, die wir als Team ihm gestellt haben. Wir haben nur eine einzige Frage geschickt, sonst gäbe es ja mehrere. Bitte sieh dir die neue Customers-Verwaltung im Web an. Mhm. Customers. Der Kunde selber muss jetzt einmal das Recording aktivieren. Möchte er nur Bildschirm oder natürlich auch hier die Tonspur, um den wahren Kundenkontakt hier auch herzustellen. Und ansonsten ist es ähnlich wie beim Testmanager. Ich kann Screenshots machen. Ich kann sagen, oh Mensch, Löschen von Kunden ist ganz schlecht. Delete von Kunden sollte nicht im Web möglich sein. So, Foto dazu. Doppelklick. Einige subtile Hinweise an die Entwickler. Nur für den Fall, dass es nicht klar ist, was genau gemeint ist. So, das sieht doch wunderhübsch aus. Das heißt, hierzu habe ich jetzt mein Feedback fertig gemacht. Wenn ich auf Next drücke, kommt das Feedback zum nächsten Item und so sammelt man zu verschiedenen Themenbereichen das Feedback zusammen. Und es wird dann gesammelt hingeschickt. Wenn man so ein Item hier fertig macht, muss man noch ein Rating oder darf man ein Rating angeben. In Amerika wird ja alles mit Sternchen bewertet. Das kennt man nicht nur von Amazon. Alles muss bis 1 bis 5 Sternchen eingebaut sein. Das heißt, ich kann dir irgendwie sagen, das sieht eher nach 4 Sternchen aus oder so. Bei den Amerikanern, die haben natürlich auch Witze über uns Europäer tatsächlich. Und einen habe ich letztens mitbekommen, die haben tatsächlich gesagt, für Europa müsste man den 5. Stern ausbauen. Die sind immer so kritisch, die brauchen keinen 5. Stern. Ha, ha, ha. Ah. Frechheit. Nur weil wir sagen, was wir meinen, heißt es ja noch lange nicht, dass wir besonders kritisch sind. Naja. Gut, jetzt haben wir also unser Feedback verpackt. Wir sehen nochmal die ganzen Antworten, die wir gesehen haben. Aha, 4 Sternchen hatten wir hier zugegeben, alles klar. Wird jetzt direkt zusammengeräumt und auf diesen Server geschickt. Also er packt jetzt auch das Video ein, was wir aufgenommen haben und die Audiospur und das Ganze in eine Datei zusammen und überträgt das direkt zum Team Foundation Server. Wenn man natürlich jetzt den Microsoft gehosteten Server verwendet, also diesen TFS Service, ist es natürlich schön einfach. Und kleiner Tipp, da der Microsoft Server ja momentan gratis ist im Internet, könnte ich zwar lokal meinen TFS haben, aber alleine schon fürs Feedback und Bug Reporting einfach ein zweites Projekt auf dem Microsoft Server im Internet aufmachen. Das heißt, da sehe ich quasi meine Kundenantworten und mache dann einfach auf meinem lokalen Server weiter und programmiere. So kann man es eben sehr schnell nutzen. Und der Microsoft Server ist ja immer online, immer erreichbar. Und ja, vielleicht eine schöne Möglichkeit, um das Thema Feedback einzusteigen. Dieses Feedback, was der Kunde jetzt gegeben hat, ist übrigens ein Feedback-Response-Work-Item. Weil man hat sich nicht getraut, dass der Kunde direkt Bugs oder so anlegen darf. Kunden wissen ja gar nicht, was der Unterschied zwischen Bug und Nicht-Bug ist. Deshalb legen sie nur Feedback-Response-Items ein. Und als wir die Frage gestellt haben, war das ein Feedback-Request-Work-Item. Ich möchte das jetzt mal schön nachvollziehen, ganz logisch, was hier gerade passiert ist. Gib mir eine neue Abfrage im Web diesmal. Ich möchte alle Work-Items vom Typ Feedback-Request, also alles Feedback, was wir angefordert haben, und dazu die direkten Verknüpfungen vom Typ Feedback-Response, die Antworten drauf. Das Ganze möchte ich abspeichern für alle Leute als Shared Query. Alle meine Feedbacks. Ja, oder alle unsere oder alle Team-Feedbacks. Okay. Result. Und jetzt sehen wir jeweils oben die Frage, die gestellt wurde, und darunter die Antwort, die der Kunde zurückgeschickt hat. Wir konnten ja auch einen Feedback-Request an mehrere Kunden schicken, dann würden wir mehrere Kundenantworten hier sehen. Ich kann als Spalte auch nochmal die Sternchen dazu nehmen. Die Sternchen werden natürlich nicht als Sternchen dargestellt, sondern nur als Text. Also zum Customers-Modul hat der Kunde Brian Keller geantwortet, 4 Sternchen, very good. Per Doppelklick kann ich mir nochmal seine Kommentare angucken. Wenn wir ein Video aufgenommen, also wenn er ein Video aufgenommen hat, ist es hier unter All Links sichtbar, da hängen auch die Screenshots dran. Ja, sieht doch ganz nett aus. Und ich kann bei alle Feedbacks hier nochmal speichern, kann ich auch jetzt draufgehen auf dieses Kundenfeedback und sagen, aufgrund dieses Kundenfeedbacks wird jetzt ein neues Element erzeugt in meinem Team Foundation Server. Um was handelt es sich? Ist es eher ein Bug oder ist es ein neues Feature? Ach, das ist eher ein Bug, würde ich sagen. Hat damit zu tun. Und der Bug lautet Entfernen von Delete-Funktionalität von Customers-Seite. Nun habe ich ein neues Element, was ganz normal auf meinem Backlog auftaucht, was ich wieder priorisieren kann, dass es durch diese ganzen Phasen geht, die wir heute schon gesehen haben. Aber dieses Element kommt nicht von irgendwo her, sondern es weiß, ich bin entstanden, ich habe zu tun mit folgendem konkreten Kundenfeedback, was mal reingekommen ist. So schließt sich das auch die Kette, das ist das Feedback des Kunden und das ist die neue Anforderung, die daraus entstanden ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Feedback-Client wirklich jedem meiner Kunden in die Hand drücken würde, dass jeder die Möglichkeit hat, unaufgefordert Video- und Audiodaten an unser Team zu schicken. Wahrscheinlich würde ich das an so ausgewählte Kunden, vielleicht eher interne Kunden beschränken, von denen man auch wirklich das Feedback haben will und wertschätzt. Sonst würde ich es eher weglassen. Microsoft Feedback Manager, der Feedback Client, runterladen im Download Center. Und das zweite Szenario, was wir jetzt nicht gesehen haben, der Kunde kann auch selber einfach diesen Feedback-Client starten, sich mit unserem TFS verbinden und unaufgefordert Feedback einreichen. Dann kriegen wir also neue Feedback-Response-Work-Items, ohne dass wir eine Frage gestellt haben. Also quasi eine Art Bug-Report-Ersatz oder einen Ersatz, was zu melden. Eine Frage? Frage, kann man dem Kunden ein Feedback zurückgeben aufgrund seines Feedbacks? Natürlich, am besten mit lauffähiger Software. Am besten eine neue Version schicken, die das enthält, was er wollte. Nein, also anrufen, E-Mail schicken, die alten Kanäle. Es gibt keine direkt eingebaute Diskussionsfunktion oder sowas. Ja. Der Feedback Manager ist ja auch noch eine Version 1.0. Ja. Microsoft sammelt jetzt Feedback, um den Feedback Manager zu verbessern. Ja. Ja. Mir ist aufgefallen, dass Microsoft selber den Feedback Client nicht nutzt für die eigenen Produkte, weil sonst würden wir ja alle Videos auf den Microsoft Server schicken. Das wollen die gerade noch nicht. Mal gucken. Es gibt für Visual Studio einen eigenen Feedback-Client, der sehr ähnlich funktioniert, der auch die Visual Studio-relevanten Log-Dateien einsammelt. Wenn man also wirklich Fehler in Visual Studio hat, gibt es so ein Feedback-Tool, was man runterladen kann im Extension Manager, um das zu nutzen. Was ich am schönsten finde an diesem Feedback-Client ist, er ist ja gar nicht auf Software beschränkt wirklich. Ich meine, alles, was wir getan haben, ist, wir haben eine E-Mail an Kunden geschickt, gesagt, zu welchem Thema wir Feedback haben wollen. Er hat dann in meinem Fall hier eine Webseite geöffnet und dann lief Video- und Audio-Recording mit. Wir hätten genauso gut einen Link auf eine im SkyDrive liegende Storyboard machen können oder ihm einfach ein Stück Text schicken und sagen, kannst du dir das angucken und sagen, was du dazu hältst. Also was er sich da anguckt, oder ob es eine Word-Datei ist oder was auch immer, da kann er auch drauf rummalen. Also wir hätten irgendwas schicken können. Es muss gar keine Software sein. Es ist einfach ein kleiner Videorekorder, der beim Kunden mitläuft und uns erzählt, welche Wünsche und Änderungswünsche der Kunde da hat. So, nicht nur mit dem Kunden wollen wir zusammenarbeiten, wir wollen auch mit dem IT-Betrieb zusammenarbeiten. Da gibt es 3 Sachen, die eingebaut sind im aktuellen Team Foundation Server. Das erste ist IntelliTrace in Produktion. IntelliTrace ist, wie gesagt, ein automatisches Log-File, was generiert wird. Es funktioniert nur für .NET. Und es wird wichtige Ereignisse im .NET Framework aufzeichnen. Zum Beispiel zeichnet es Dateisystemzugriffe auf oder Registry-Zugriffe oder Zugriffe auf Umgebungsvariablen. Er merkt, wenn irgendwo eine Exception geworfen wurde und wenn sie direkt danach wieder gefangen wurde. Also er schreibt eigentlich einen Log-File der interessanten Ereignisse aus dem .NET Framework von sich aus. Muss ich nicht selber programmieren. Wenn ich es voll einschalte, also die zweite Stufe dazu schalte, dann bekomme ich, wie gesagt, den ganzen Stack-Trace. Ein neuer Thread geht auf, Main-Methode wird gestartet und alle Aufrufe, die da drin passiert sind. Das geht für Windows-Anwendungen, das geht auch für ASP.NET. IntelliTrace gab es schon in der letzten Version. IntelliTrace kann man als Entwickler nutzen, also nur rein mit Visual Studio. Ich kann es als Tester, wird es genutzt, wenn ich Create Bug im Testmanager sage. Und das Neue, und das ist jetzt auch erlaubt, ist, ich kann es auf einer Kundenmaschine nutzen. Ich kann zum Beispiel ins Rechenzentrum fahren und sagen, es gibt eine Software, die stürzt nur auf diesem IIS bei diesem Kunden ab. Kann mir das im Microsoft Download Center kostenlos runterladen, einschalten. Der IIS macht ein Recycling von dem Application Pool und dann läuft dieses Aufnahmemodul mit. Man sollte das nur kurz und zielgerichtet einschalten, weil er sehr, sehr viele Daten auf die Festplatte abspeichert. Also der speichert gerne mal so ein Hallo-Welt-Beispiel, ist 40 Megabyte groß. Also für einen Klick oder so. Das heißt, man sollte davon ausgehen, dass länger als eine Viertelstunde die Festplatte füllt ungefähr. Und es bremst die Anwendung auch extrem aus, weil er sehr viel wegschreibt und sehr viel macht. Aber dennoch, ich hätte die Möglichkeit, in solchen ganz kritischen Problemen wirklich mal beim Kunden aufzuzeichnen, den gesamten Stacktrace zu bekommen, alle Parameter, die reingereicht wurden, alle Rückgabewerte. Und das kann ich dann später in meinem Visual Studio wieder öffnen, die Datei, die da rauskommt. Und er startet direkt im Debugger-Mode. Und das Tolle ist, ich kann nicht nur den letzten Status sehen, wo er abgestürzt ist vielleicht oder ein merkwürdiges Phänomen passiert ist, sondern ich kann auch zurückgehen. Ich kann also den ganzen Stacktrace mich zurückhangeln und sehe alle Aufrufparameter, die damals aktuell waren. Ich kann rückwärts debuggen. Wer wollte nicht schon immer mal rückwärts debuggen? Ja, das geht mit dem IntelliTrace. Das Aufnehmen ist neu und gratis. Also diesen Sammler, wie er im Microsoft Download Center heißt, den IntelliTrace Collector, kann man sich, wie gesagt, gratis runterladen. Das Öffnen dieser iTrace-Dateien, das kann nur jemand im Team machen, der auch Ultimate hat. Das heißt, man müsste mindestens eine Ultimate-Version pro Team haben, die dann irgendjemand aufmachen kann, um sich diese Dinge anzusehen. IntelliTrace in Produktion, für schwerwiegende Probleme jetzt nutzbar und gratis auf der Kundenseite. Das zweite ist System Center. Ja? Was gibt es? Ein Filter. Ja, es gibt mehrere Filter dafür mittlerweile und zufällig kommt im ersten Herbst-Update zu Visual Studio ein weiterer Filter hinzu. Nein, es wird immer mehr im Bereich Filtern, damit man sagt, nur auf dieses Modul, damit eben die Daten nicht wirklich überhand nehmen. Wenn man schon ahnt, es ist bei uns in der Datenbank Zugriffsschicht, dann muss ich vielleicht nicht die UI-Schicht komplett filmen und so weiter. Genau. Also es werden immer mehr Filterbedingungen hinzukommen. Das war IntelliTrace. System Center. System Center sind diese Produkte, die Microsoft für Administratoren herstellt. Man stelle sich vor, ich bin fauler Administrator, habe aber 400 Arbeitsplätze, für die ich verantwortlich bin. Wie mache ich das? Ich laufe bestimmt nicht rum. Ich will ja meinen Sessel nicht verlassen. Also nehme ich mir die System Center Produkte von Microsoft, die überwachen alle 400 Rechner. Ich kann Software per Klick installieren, also eine wirklich tolle Sache. Wenn die Software irgendwo nicht richtig sich verhält, wird sie sehr wahrscheinlich im Eventlog irgendwelche Fehlermeldungen werfen. Das heißt, ich sitze da und sehe plötzlich die Eventlog-Fehler von den Leuten, von meinen 400 Usern aufploppen. Und wenn mehr als 10 Leute ein Problem haben und das Gleiche, dann ist es wahrscheinlich wirklich ein Problem. Bei einem wird man ja nicht aufstehen. So, also viele Leute haben das gleiche Problem. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, was mache ich damit? Ich habe übrigens eine Maske dazu tatsächlich. So sieht das dann aus. Das ist System Center Operations Manager. Ich sehe da alle Probleme, die gerade in den letzten 24 Stunden hochgeploppt sind. Und jetzt kann ich so ein Problem anklicken und sagen, ich habe keine Ahnung, was das hier bedeutet. Rechtsklick, lösen, Resolve, ja, Resolution State. Ich löse das, indem ich es weiterleite an Entwicklungsabteilung. Und dann taucht direkt ein neuer Work-Item-Typ im Team Foundation Server auf. Es ist kein Bug, es ist auch kein Wunsch und kein Feedback, sondern ein Operational Issue. Es ist ein eigener Work-Item-Typ. Auch da hängt wieder der komplette Stack-Trace dran, falls es eine .NET Framework-Operation war. Relativ viele Informationen über die Maschine. Das ist deshalb möglich, weil System Center selber Agenten auf den Rechnern installiert hat. System Center, damit die ganze Funktionalität geht, hat eigene Agents. Die sammeln also auch ähnliche Informationen wie IntelliTrace mit und geben mir die Informationen. Einzige Voraussetzung, mein Admin muss System Center nutzen. Dann habe ich, wie gesagt, in Visual Studio plötzlich einen neuen Operational Issue. Da habe ich Zusatzinformationen, man kann auch auf die anderen Tabs gehen, dann sieht man sowas wie Stacktrace, Eventlog und so weiter. Wenn wir das jetzt beheben und einchecken, also den Status auf erledigt setzen, dann klingelt es wieder beim Administrator. In der unteren Liste sieht er Dinge, die mir vom Engineering-Team, also von der Entwicklungsabteilung zurückgeschickt wurden. Und dann kann ich jetzt nochmal überprüfen, ob das Problem immer noch da ist oder ob es behoben wurde, die neue Version einspielen. Ja, dadurch sehe ich, was mir sozusagen die Entwicklungsabteilung zurückgeschickt hat. So, ein letzter Satz, last but not least. Es gibt von Preemptive, das ist diese Firma, die den Dot4Skater gebaut hat, wer den noch kennt, für diese Verschleierung von Code. Die haben jetzt wieder ein Produkt dabei, was immer noch Obfuskation macht. Gleich klingelt mein Timer, Achtung. Sehr schön. Die Obfuskation macht. Die haben jetzt ein neues Modul in der Community Edition, die auch gratis ist. Und zwar bauen sie einen allgemeinen Error-Händler um die ganze Applikation herum. Wenn also unsere Software irgendwo abstürzt, wird es von diesem Modul gefangen und er schickt das an einen Webservice, den wir selber irgendwo hosten bei uns. Und dieser Webservice trägt es bei uns im Team Foundation Server ein. Nach bestimmten Regeln guckt er, in welches Projekt das einsortiert werden muss und so weiter. Kann man hinterlegen. Und dann sehen wir sozusagen die Abstürze von Usern, die irgendwo weltweit passieren, über diesen Webservice bei uns im TFS. Nein, er legt nicht bei jedem Absturz seiner Anwendung ein neues Work-Item an, so viel könnten wir gar nicht verwalten, sondern er versucht sie zu bündeln. Er sieht, ah, das ist der gleiche Fehlertyp, die gleiche Maschine, ist jetzt 20 Mal passiert. Das ist ein Fehlerbericht, der einfach nur 20 Mal aufgetreten ist. Also ein automatisches Error-Reporting bis hin zu unserem selbst gehosteten TFS bietet dieses Tool. Ist in einer Gratis-Version dabei als Community Edition und die Professional Edition habe ich gesehen, die man nachkaufen kann. Die hat sogar so Zugriffsstatistiken, welches Modul, welcher Button wird wie häufig genutzt oder geklickt. Da kann man schon sehr tief in seine eigene Anwendung reingucken. Natürlich alles ohne den eigenen Code zu ändern. Die gehen also auf die fertige Excel-Datei und injizieren einfach IL-Code von außen, um sowas wie einen Error-Händler einzubauen. Also wer das haben möchte und jetzt seine Abstürze im TFS sehen will, der Startpunkt ist in der TFS-Admin-Konsole. Da gibt es den Reiter mit dem Download-Link zum Preemptive Analytics. Nun haben schon viele gefragt, wo kriegen wir die Sachen von heute? Die Folien haben wir ja schon gehört, werden rumgeschickt, beziehungsweise man kann sie sich dann runterladen auf codefest.at und die virtuelle Maschine, die ich heute genutzt habe, ist ganz, ganz oben. Wer das ernst nimmt, dass Microsoft jetzt Scrum macht und alle 3 Wochen neue Versionen bereitstellt, der kann Microsoft auch Feedback geben. Zwar nicht mit dem Feedback-Client, aber Microsoft nutzt eine Voting-Webseite, nämlich User Voice. Das ist auch nicht eine Microsoft-Seite, sondern die wird auch von vielen anderen Firmen verwendet. Und da kann man unter visualstudio-uservoice.com sich anmelden und bekommt 10 Stimmen, kann eigene Ideen eintragen oder die Stimmen auf Dinge anderer verteilen. Das heißt, hier sind alle möglichen Funktionswünsche für die nächste Version von Visual Studio. Und Microsoft nimmt wirklich immer die Top 10 oder 20 in jedem Bereich und baut die ziemlich garantiert ins nächste Update ein. Das heißt, das ASP.NET-Team macht das jetzt seit einem Jahr und damit bauen sie immer die Top-Kundenprobleme, lösen sie, die hier drin sind. Wir können ja mal gucken, was aktuell die Menschheit, die sich hier schon angemeldet hat, so interessiert. Gehen wir mal zum Beispiel auf Top. Was sind die wichtigsten Sachen gerade? Ja. 11.000 Menschen sind der Meinung, dass Farbe etwas nicht Schlechtes ist auf dieser Welt. Wer auch dieser Meinung ist, jeder hat 10 Stimmen, kann sich hier anmelden. Es sind insgesamt noch relativ wenige User auf dieser Plattform, wenn man überlegt, dass mehrere Millionen Menschen weltweit Visual Studio verwenden. Das heißt, wenn wir uns da wirklich alle anmelden, haben wir tatsächlich ein gewisses Gewicht und können da noch unsere Wünsche mit durchboxen. Ja. Oder was gibt es im Bereich Team Foundation Server? Was ist da so gerade hot oder flop? Da gibt es doch bestimmt was. Team Foundation Server, bin sehr gespannt. Was ist da das Wichtigste, was sich die Kundenmenschheit wünscht? Ah, man soll ein Projekt umbenennen können. Geht übrigens nicht. Teamprojekte können nicht umbenannt werden. Und tatsächlich hat Microsoft jetzt, ob sie wollen oder nicht, ein Problem und dürfen das jetzt lösen. Ja. Aber das ist wirklich so in großen Firmen, die müssen irgendwie nachweisen, dass es wirklich viele Kunden interessiert. Das heißt, sie nutzen sehr stark diese Plattform, um die nächsten Updates zu begründen. Also bitte machen und es lohnt sich, das zu tun. Ich habe hier noch ein paar Buchlinks reingetan. Die meisten Bücher sind noch gar nicht im Handel erhältlich oder sind kurz davor. Wir haben schon darüber gesprochen, über die verschiedenen Wege an den TFS zu kommen. Einfach direkt in der MSDN ist ein richtiger Team Foundation Server drin. TFS Express ist ganz gratis, hat ein paar Funktionen weniger. Oder momentan auch noch gratis TFS bei Microsoft gehostet in der Cloud, wie man so schön sagt. Alle 3 Wochen kommen in der Cloud neue Features. Das heißt, in der Cloud gibt es bereits sowas wie ein Kanban-Board. Also auf der Ebene der Requirements kann man jetzt auch schon ganze Requirements in Spalten ziehen. Das gibt es bereits auf diesem TFS-Service. Noch nicht für die Offline-Variante. Das kommt dann im Herbst-Update auch da dazu. Und dazu gibt es noch so ein schönes Cumulative-Flow-Diagramm, was den Durchsatz so zeigt von dem Team, wie viele Elemente man erledigt. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich habe hier in den Unterlagen noch als Referenz, die baue ich mit ein, so eine schöne Folie, wo man genau sieht, was ist eigentlich in welchem Visual Studio und was hat Microsoft wo reingetan, was muss ich kaufen, um was zu haben, auch mit dem Testmanager. Der Testmanager, wie gesagt, separat erhältlich oder jetzt im Premium drin. Es gibt also keine Ausrede mehr, nicht den Microsoft Testmanager zu nutzen und die Software vernünftig zu testen, bevor man sie dem Kunden gibt. Wir sehen uns bestimmt irgendwann auf einer weiteren Veranstaltung. Ich kontrolliere diese Hausaufgabe, dass jeder auch fleißig testet und den Testmanager nutzt. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß dann noch mit dem Film bald. Ja, sind wir schon in der Zeit? Sind wir, ne? Leicht drüber, ne? Ja. Bedanke mich auf jeden Fall. Viel Erfolg mit Visual Studio 2012. Ich freue mich immer über Fragen, entweder jetzt oder per E-Mail im Nachgang. Steht alles Kontaktdaten und so mit auf den Folien drauf. Viel Erfolg damit und viel Spaß noch heute. Danke.